Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Ka'Chava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor, crafted from premium decaffeinated Brazilian beans with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to ka'chava.com and use code FITNESS. New customers get 15% off their first order. That's ka'chava.com, code FITNESS.
Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it year after year. The iconic Classic Full Zip Hoodie is the jacket that started it all for American Giant. Custom heavyweight fleece and side panels for mobility make it the best hoodie ever. Every American Giant piece is made in America and designed to last. No exceptions. The result is durable clothing, like the premium Slub Crew Tee, no BS high-rise pant, and slim roughneck pant, that become part of your life. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. Save 20% off your first order at american-giant.com when you use code STAPLE20 at checkout.
Wenn natürlich die hohen Ölpreise, wenn das zu höherer Inflation führt, wenn das Ganze die Wirtschaft dann extrem belastet, die Realwirtschaft, dann wird es auch auf die Aktienmärkte natürlich durchschlagen. In aller Regel werden Finanzkrisen eben über Immobilien oder über Schuldenkrisen ausgelöst. Eigentlich müsste es jetzt short gehen auf dem Ölpreis. Ich habe es da nicht gemacht, weil sowas macht der Fuchs nicht. Grundsätzlich ist es schon so, dass eben die asiatischen Märkte und auch China schon relativ gesehen zu anderen günstig sind. Ich würde von derartigen Dingen wie Private Debt, ich würde halt komplett die Finger davon lassen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Bitcoin dann vielleicht so stabil ist oder vielleicht sogar noch steigt in so einer Phase. Wir haben ja jetzt auch, ich sag mal, Multikrisen.
Muss man da nicht einfach mal massiv Chips vom Tisch nehmen? Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit der menschgewordenen Beruhigungspille. Ich glaube, er ist genau der Mann, den man jetzt braucht in dieser Situation. Er ist Finanzexperte und ihm gehört ein Multifamily Office. Herzlich willkommen zurück, Christian Fuchs.
Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich wieder da sein darf.
Christian, es ist immer eine Ehre, wenn du hier bist und ich glaube, ihr wisst es sehr zu schätzen. Wir freuen uns auch immer, ich mich ja auch, über die tollen Kommentare. Und wenn ihr solche Gäste nicht mehr verpassen wollt, dann könnt ihr mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Christian, es ist mal wieder eine wahnsinnige Börsenphase. Es passiert so viel. Der Ölpreis steigt um 20-30%, implodiert wieder. Ein Tweet reicht, um die Kurse nach oben oder nach unten zu schicken von einem gewissen Herrn Trump. Also Krieg, Schocks bei Öl und Gas. Wie gehen Anleger mit einer Welt um, die gefühlt aus den Angeln gehoben wird?
Also ich glaube, man muss sich schon bewusst sein, dass wir eigentlich immer in einer sehr fragilen Welt leben. Ne? Das ist immer nur die Frage, wie nehme ich das Ganze wahr? Aber eigentlich ist ja eigentlich immer irgendwo Chaos. Irgendwo ist immer was, was eben nicht funktioniert. Und trotzdem, das Gesamtkonstrukt geht ja doch immer wieder weiter und bringt eine positive Zukunft. Und ich glaube, was man sich bewusst werden muss, ist, dass wir in einem System leben, was sich ja revolvierend immer wieder auch erneuert und immer wieder auf externe Schocks reagieren muss. Ja, das heißt, wenn wir jetzt solche Krisen durchleben und wir haben ja jetzt auch, ich sag mal, Multikrisen in gewisser Weise, dann wird sich das System eben neu justieren und ein neues Gleichgewicht finden. Und ich glaube, dass es aber auch ganz wichtig ist, da ein bisschen zu unterscheiden. Ja, also wir haben einerseits ja an den Kapitalmärkten jetzt in den letzten Monaten schon erlebt, dass wir in eine andere Ordnung vielleicht reinkommen hinsichtlich des ganzen Themas KI, wo wir sehen, was da für Veränderungen reinkommen. Schon das ist ja auch eine Krise sozusagen, auf das sich das System einstellen muss. Dann haben wir jetzt eine geopolitische Krise, die oben drauf kommt. Und was ganz wichtig ist, und das darf man nicht vergessen, viel höheren Einfluss eigentlich auf die Vermögen von Familien oder von Privatleuten haben eigentlich die persönlichen Krisen, die da kommen können. Also das heißt, wenn ich im positiven Sinne vielleicht einen höheren Geldbetrag erbe oder wenn ich im negativen Sinne vielleicht krank werde, einen Job verliere oder derartige Dinge. Das hat eine viel größere Auswirkung. Und diese Krisen bedeuten aber immer, dass ich mich eben mal in Ruhe hinsetzen muss und überlegen muss, das, was ich aufgebaut habe, wie ich es letztlich aufgestellt habe, passt das eigentlich auch in der Situation oder muss ich es irgendwo nachjustieren?
Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Also politische Schocks können ja verschiedenes Ausmaß haben. Manche fürchten ja momentan sogar einen Weltkrieg, was natürlich jetzt nicht unser Basisszenario ist. Aber wenn man einfach mal das ein bisschen weiterspinnt und sagt, da sind gewisse Risiken, auch wenn die Wahrscheinlichkeiten vielleicht gering sind, sowas kann doch Anleger nicht kalt lassen, oder? Sind da nicht 100% Aktienquote oder wenn man stark investiert ist, ist das dann nicht russisch Roulette?
Naja, also ich sag mal, es kann vielleicht nicht kalt lassen, aber es sollte, weil es kommt wirklich dann wieder auf die Gesamtstruktur an. Und 100% wäre dann meine erste Rückfrage, auf was beziehen sich 100%? Also wir raten ja jedem eben nicht in Portfolios von 80-20 oder 60-40 oder so zu denken, sondern immer auf Gesamtvermögensebene. Und wenn ich mein Gesamtvermögen so aufgebaut habe, dass ich am Schluss wirklich sagen kann, ich habe einen Teil, den ich in das Produktivkapital investiere, dann kann das auch zu 100% sein, ja, weil ich im Endeffekt dann über die Liquidität dann die Lebensrisiken und derartige Dinge absichere. Und dann kann ich zu 100% drin sein. Und dann kann ich auch mir langfristig zum Beispiel anschauen, was haben Aktienmärkte, was hat der globale Aktienmarkt bei Krisen tatsächlich gemacht, wie hat er sich verhalten? Und da haben wir auch mal was mitgebracht. Also eine Folie mal, wo wir sehen können, wie hat der MSCI World nach Eintritt von bewaffneten Konflikten sich entwickelt. Seit 1970 kann man das nachvollziehen. Das habe ich mal entnommen aus einer Präsentation von der DWS. Und da sieht man sehr schön, wir haben da eine Normierung bei 100. Das heißt, am Tag 0 des Krieges und minus 1 ist hier 100 dargestellt. Und dann sieht man, wie war die Entwicklung nach Eintritt des bewaffneten Konflikts. Das heißt, die dunkelgraue Linie hier in der Mitte, das ist der Median. Und das heißt, 50% der Fälle lagen drüber und drunter. Dann gibt es eben noch ein oder zwei Standardabweichungen, was so viel bedeutet wie in 68% der Fälle. Dann bis zu 20 Tage nach Eintritt des Konflikts ist man in diesem grauen Trichter dann gefangen sozusagen hinsichtlich der Entwicklung, dann in dem hellgrauen bei 95% Wahrscheinlichkeit und dann ist hier nochmal dargestellt gewesen die Invasion in Kuwait und da sieht man, da ist man unten so ein bisschen rausgelaufen, aber das ist alles letztlich im Rahmen und wenn ich mir anschaue, ich habe das heute Morgen extra mal gemacht, in aller Regel sprechen wir mit unserem Mandanten gar nicht groß über historische Renditen, weil es zählt ja das Heute und die Zukunft. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, was dieses Jahr passiert ist, dann liegen die Portfolios in aller Regel noch, also die reinen 100% Aktienportfolios, circa 4% im Plus. Wenn man auf, ich glaube, ab 1.1.23 betrachtet, sind wir 50% im Plus. Ja, das heißt, da muss erstmal viel passieren, dass eben die Rendite der letzten 40 Monate weg wäre. Also das ist ein System, was funktioniert. Und wenn wir auf die zweite Grafik noch gehen wollen, da haben wir es da auch dargestellt nochmal, nicht nur mit diesen Krisenszenarien, wie sich es danach 20 Tage entwickelt, sondern was es allgemein zu bedeuten hatte in der logarithmischen Darstellung für den MSCI World. Und da siehst du auch, dass es im Endeffekt langfristig keine große Auswirkung hat. Ja, also diese Krisen, wenn sie denn kommen und Kriege, wenn sie denn kommen, haben dann eigentlich auf die Aktienmärkte und die Wirtschaft eine große Auswirkung, wenn sie zum Beispiel über einen wahnsinnig hohen Ölpreis oder durch wirtschaftliche Verwerfungen, die dann aufkommen, im Endeffekt eine Auswirkung haben, aber sonst eigentlich nicht.
Ich habe neulich gelesen, der S&P 500 hat noch nie einen Krieg verloren. Das stimmt dann leider auch, wenn es vielleicht ein bisschen geschmacklos klingen mag, aber de facto ist es dann eben so. Jetzt hast du es schon angesprochen. Ist das jetzt nicht der neuralgische Punkt, der Ölpreis? Ja, er ist dann natürlich jetzt auch wieder zurückgekommen, das kann sehr schnell gehen. Deswegen muss man da auch immer aufpassen, wenn man dann denkt, oh ja, jetzt zocke ich einfach mal mit dem Ölpreis rum. Der kann ja jetzt nur steigen, da kann man sich schnell die Finger verbrennen. Aber wir haben natürlich schon, wir haben es jetzt schon an der Tankstelle gesehen, er ist noch sehr hoch. Und die Frage ist ja, wenn es jetzt länger dauern sollte, wenn es da länger Probleme gibt, dann haben wir ja höhere Inflation. Und das haben wir ja schon mal erlebt, 2022. Das kann ja dann schon schnell zu Verwerfungen führen, zumindest mal zu ordentlichen Korrekturen, zu steigenden Zinsen, was dann auch wieder andere Probleme mit sich ziehen kann, Immobilien und so weiter und so fort. Muss man da nicht reagieren als Anleger? Also vielleicht weniger Risiko oder vielleicht sogar auf Rohstoffe setzen?
Also wegen Ölpreis, ich saß gestern tatsächlich abends noch da und habe mir überlegt, eigentlich müsstest du jetzt Short gehen auf dem Ölpreis, eigentlich müsstest du jetzt Short gehen. Habe ich gesehen, es gibt irgendwie dreifach Short ETFs auf letztlich WTI. Ich habe es dann nicht gemacht, weil sowas macht der Fuchs nicht.
Ja. Aber er denkt zumindest mal drüber nach.
Heute Morgen habe ich mich geärgert. Aber nee, man macht es nicht. Ja, also wegen Inflation. Also wie werden Assets am Kapitalmarkt bepreist. Im Endeffekt ist es ja eine Abzinsung von zukünftigen Zahlungsströmen. Ja, also ein Discounted Cashflow, wenn man so möchte. Und wenn ich den Zähler Nenner, muss ich überlegen, drei im Sinn. Ja, also wenn ich den Nenner erhöhe, das heißt, wenn Inflation sozusagen größer wird, Zinserwartungen oder Zinsen dadurch auch steigen, dann verniedrigt sich sozusagen der Preis des Assets. Wir haben das auch mal kurz dargestellt, dass man das mal sehen kann, weil wir hatten das ja, das Thema eben im Jahr 2022, wo die Inflationserwartungen extrem gestiegen sind und wo dann letztlich auch am Ende des Jahres klar war, das ist eigentlich für jegliche Anlageklasse ein sehr schlechtes Jahr gewesen. Ja, also wir haben das mal dargestellt hier in der Grafik. Das heißt, wir sehen hier in diesen Balken die zwölfmonatigen Inflationserwartungen und dann haben wir dargestellt in den Graphen den MSCI World Index mal den Euro Corporate Bond Index und den Bloomberg Commodity Index. Und wir sehen wunderbar, die Inflationserwartungen steigen, dann steigen natürlich auch Kapitalmarktzinsen, dann erhöhen sich die Abzinsungsfaktoren, dann verniedrigen sich die Preise. Und dann ist aber die Frage am Schluss, welche Anlageklasse, welche Assetklasse kommt aus so einem Szenario am besten und am schnellsten wieder raus? Dann kann man sich wieder überlegen, was hat die dynamischsten Cashflows, also wo kommen die dynamischsten Erträge her? Und dann weiß ich halt, Unternehmen sind diejenigen, die Preise stellen. Also die Inflation läuft immer durch Unternehmensbilanzen. Das heißt, auf lange Sicht ist es einfach ein sehr guter Schutz. Auch wenn ja auf kurze Sicht über 1, 2, 3 Jahre man nicht sagen kann, dass da eben bei Aktienmarkt jedes Mal dann gleich die Inflation irgendwo einpreisen würde. Ja, und bei einer Immobilie zum Beispiel ist ja so, dass ich zwar auch die Cashflows heben kann, die Mieten heben kann, aber da bin ich in Deutschland ja auch gedeckelt und es geht halt eben nicht so schnell wie bei den Unternehmen. Und dann ist klar, auf lange Sicht ist es doch sinnvoller, dann im Aktienmarkt im Produktivkapital zu sein.
Jetzt war ja sehr interessant, wenn man sich das mal genauer angeschaut hat, abseits der Panik, die langfristigen Inflationserwartungen in den USA, da hat sich gar nichts getan. Also die sind minimal nach oben, aber sind, ja, man kann eigentlich sagen, im Keller sehr weit unten. Also da macht sich noch keiner Sorgen, dass jetzt der Ölpreis oder dass das Event sich langfristig auswirkt. Auch bei den Futures hat man es gesehen. Also jetzt könnte man spöttisch sagen, ja, Profis sind jetzt ganz cool geblieben, aber die Frage ist halt, liegt der Markt falsch, wenn es dann halt jetzt doch viel, viel länger dauert, was manche ja befürchten? Also dann hätten wir wahrscheinlich schon ein Problem, oder? Wenn sich das jetzt wirklich über Wochen, Monate zieht, ist natürlich nur ein Szenario, aber dann wird es unangenehm werden, oder?
Genau, klar. Also wenn natürlich die hohen Ölpreise, wenn das zu höherer Inflation führt, wenn das Ganze die Wirtschaft dann extrem belastet, die Realwirtschaft, dann wird es auch auf die Aktienmärkte natürlich durchschlagen. Und dann hast du auf der einen Seite, sagen wir mal, ein Problem, wenn man so will, aber auf der anderen Seite, wenn du dein Vermögen richtig aufgebaut hast und wenn du dir bewusst sein kannst, dass du auch gegen solche Schocks dadurch abgesichert bist, dass du eben auf das Kapital nicht zurückgreifen musst im Fall der Fälle, weil du deine Liquiditätsreserve hast, dann macht es dir auch nichts. Und da bedeutet aber auch eben, wenn du ein sauberes Portfolio hast, was eben sinkt in seinen Preis, in seinen Preisbewertungen, dann hast du eben langfristig höhere Renditeerwartungen. Und deswegen kann man dann eigentlich mit Ruhe zuschauen, vielleicht nachinvestieren, wenn man noch Geld hat, oder halt einfach aussitzen.
Ist es dann aber nicht sinnvoller, solche Schocks kommen natürlich jetzt nicht alle 2, 3 Wochen vor, aber dass man dann Gold, Silber, Rohstoffe hat im Depot, um dann eben in solchen Phasen vielleicht dann weniger zu verlieren, oder diversifiziere ich mich da kaputt?
Also es kann eine Beimischung sein, ja. Aber ich würde tatsächlich solche Rohstoffinvestitionen wie Gold und Silber eben nicht vor dem Hintergrund einer Finanztransaktion sehen, wo ich jetzt mein Portfolio stabilisieren will oder wo ich eine höhere Rendite erzielen will. Das ist oftmals auch tatsächlich ein bisschen falsch dargestellt. Also auch bei höheren Inflationserwartungen, höhere Inflation war Gold auch in aller Regel auf kurze Sicht kein richtig guter Hedge gegen Inflation. Ja. Jetzt kann ich sagen, wenn ich Gold eben dazu nehme, dass ich das Portfolio ein bisschen mehr stabilisiere. Ich würde es aber eben nicht machen aus dem Hintergrund dieser finanziellen Absicht, sondern ich würde so eine Position immer dazu nehmen, vor dem Hintergrund, dass ich mir sage, ich möchte was physisch haben, ich möchte was außerhalb des Finanzsystems haben, ich möchte einen direkten Zugriff drauf haben, vielleicht am besten noch anonym. Und deswegen würde ich das auch nicht in dem Finanzprodukt machen, sondern wenn, dann physisch.
Jetzt fand ich ja sehr interessant, was Gold gemacht hat. Denn wenn jetzt ein Alien von oben drauf geblickt hätte und sieht hier, was los ist, und dann auch noch die Reaktion der Aktienmärkte, unterm Strich muss man sagen, ist dann ja nicht so viel passiert. Dann ist der DAX eben mal von der Spitze um 7-8% gefallen. Das ist schon amtlich, aber jetzt auch kein Weltuntergang. Aber es war natürlich schon Hektik, Panik drin. Und wenn man natürlich die Schlagzeilen...
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Kachava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code FITNESS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code FITNESS.
Man liest und sieht, was auf der Welt so passiert, wo überall bombardiert wird. Man hatte schon ein bisschen das Gefühl, oh ja, nicht so schön. Dann hätte man jetzt gesagt von außen, Mensch, da muss Gold ja um 2, 3, 5, vielleicht sogar 10% steigen. Und am Strich ist nicht viel passiert. Was sagt uns das?
Also es ist ja im Nachhinein immer einfach in Anführungsstrichen, oder man kann sich ja dann diverse Überlegungen herbeiführen und logische Erklärungen, ja. Aber grundsätzlich kann man wahrscheinlich auch sagen, dass es immer halt eine bestimmte Liquiditätspräferenz gibt. Das heißt, dass insbesondere institutionelle Investoren oder auch Vermögensverwalter, wenn deren Risikobudgets aufgebraucht sind, das heißt, wenn die Risikopuffer aus den Portfolios raus sind, dass sie dann natürlich überlegen müssen, was kann ich liquidieren, um im Endeffekt dann letztlich die ganzen Positionen und sowas auch glatt zu ziehen. Und da ist dann auch zum Beispiel Gold, nachdem es auch sehr gut gelaufen war in den letzten Monaten, natürlich eine sehr hohe Präferenz, dass man sagt, dann mache ich es halt damit. Das heißt, es gibt eben diese Liquiditätspräferenz und dann heißt, dass ich Dinge teilweise liquidieren muss, weil ich extern dazu gezwungen bin, obwohl ich es vielleicht gar nicht will. Und dann leiden eben solche Anlageklassen auch. Ungeachtet dessen oder genau deshalb würde ich aber auch so eine Investition in Rohstoffe wie Gold eben nicht auf Ebene des Portfolios betrachten und nicht auf Ebene des dahingehend, dass ich damit irgendwelche Renditen optimieren will, sondern völlig unabhängig von den Preisentwicklungen. Einfach nur, weil es einen bestimmten Wert für mich und meine Familie hat und dieser Wert, den will ich haben, das ist dann eben die anonyme Sicherheit, zum Beispiel so eines kompakten Vermögenswertes, deswegen hatte ich es auch physisch und dann muss ich auch diese anderen Spielchen mit diesen ganzen Preisschwankungen eben nicht mitmachen.
Was eher auch eine schöne Überraschung war, weil du, ich kann immer wieder nur darauf verweisen, hast das ja damals gesagt, was im Nachhinein ist offensichtlich, was ist jetzt offensichtlich? Ich glaube, es war für viele nicht offensichtlich, dass Gold nicht so viel macht, dass aber dann Bitcoin in der Lage steigt. Zeigt das dann auch mal wieder ganz schön, dass man in solchen Lagen, Situationen lieber ruhig bleiben sollte, weil dann eben vielleicht Sachen passieren, die nicht so offensichtlich sind im Voraus.
Ja klar, also Prognosen sind immer schwierig. Ich halte gar nichts von Prognosen, weil wenn ein System, was in sich, sagen wir mal, im Gleichgewicht ist, mal einen externen Schock bekommt sozusagen, wenn dann extern was reinkommt, was Unsicherheit reinbringt, dann sortiert sich das neu. Mhm. Und ich weiß bei einem System wie dem globalen Kapitalmarkt, wenn so viele Akteure da drin sind, so viele Variablen da drin sind, ich weiß es halt eben nicht genau, was passiert. Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Bitcoin dann vielleicht so stabil ist oder vielleicht sogar noch steigt in so einer Phase. Vielleicht lässt sich es erklären über die Eigentümerstruktur, dass einfach die Bitcoin-Eigentümer grundsätzlich eben erstmal noch in der Hauptperson andere sind als jetzt bei Gold oder Silber. Ja, also keine institutionellen, die den Bitcoin dann aus Liquiditätspräferenz verkaufen müssen, sondern vielleicht einfach mehr Privatanleger, die das einfach durchstehen. Mhm. Aber lass das nächste kommen. Ich weiß es nicht, was dann passiert. Ja, lass mal irgendeinen auf die Idee kommen, der dann sagt, Satoshi Nakamoto, das war eigentlich ein Nordkoreaner. Ja, und im Endeffekt wird Bitcoin ist zur Finanzierung des nordkoreanischen Staates. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ja, also das ist, weiß man halt eben nicht. Deswegen sollte man so aufgestellt sein, dass es einem egal sein kann.
Auch sehr interessant. Wir haben jetzt länger das Narrativ gehört, selig auch wegen Trump, weil natürlich viel erratisches Verhalten da mit drin ist, nach dem Motto, ja, die USA ruinieren sich jetzt selber und dann fließt das Geld aus dem Dollar und da wird nicht mehr investiert. Diese Europa-Story wurde ja auch durchaus gespielt. Aber jetzt in der Krise war ja interessant, dass dann eigentlich die USA sehr stabil waren und auch wieder Geld in den Dollar geflossen ist. Also das ist auch interessant, oder? Dass dann auch, wie du es gerade beschrieben hast, wenn dann so eine Krise kommt, dann bricht auf einmal vielleicht so ein Narrativ in sich zusammen. Und da sieht man dann, dass manchmal auch vielleicht Sachen halt einfach Gelder irgendwo hinfließen, weil es halt gut klingt oder weil die Anleger auf eine Story setzen.
Genau, du weißt halt nicht, welche Krise als nächstes kommt. Das ist halt das, ne? Deswegen kannst du es auch nicht prognostizieren. Jetzt ist es so, dass die aktuelle geopolitische Krise sozusagen durch die USA jetzt nochmal verstärkt aufgebrochen ist. Man hat den Iran angegriffen und dann ist die Frage, gut, wer profitiert jetzt wirtschaftlich vielleicht von so einem Sachverhalt? Jetzt ist die USA mehr oder weniger energetisch autark. Mhm. Sie haben sich Venezuela gesichert mit den Energiereserven, wenn man es mal so ausdrücken will. Sie schaffen sich vielleicht ein gutes Einfallstor jetzt nochmal im Nahen Osten über den Iran. Vielleicht schaffen sie es ja, da auch nochmal ein bisschen mehr auf die Ölreserven zugreifen zu können. Jetzt ist die USA sehr, sehr wirtschaftsliberal auch unter Trump. Das heißt, sie schaffen sich, wenn man so will, einen guten Nährboden für den Turbokapitalismus, den man jetzt ja nicht gut finden muss, aber das ist halt einfach so. Und wenn man dann sieht, was jetzt also dieses diese Krise ausgelöst hat und wer dann aber der Profiteur davon vielleicht auch sein wird, dann ist es eigentlich nur folgerichtig, dass dann die USA eben so stark nicht gelitten hat, währenddem wir Europäer, die halt viel stärker noch eben von Öllieferungen über die Straße von Hormuz oder sowas angewiesen sind oder der asiatische Raum, da sieht es dann halt eher düster aus, weil man dann eben Angst hat, dass natürlich diese erhöhten Energiepreise viel stärker auf die Wirtschaft durchschlagen. Wenn jetzt die Anpassungskrise daher gekommen wäre, dass die Chinesen sagen, wir haben einen totalen Durchbruch, wir brauchen Nvidia-Chips nicht mehr oder wir haben jetzt die beste KI und die ganzen amerikanischen Firmen kann man letztlich abschreiben mit ihrer Technologie, dann hätten die USA wahrscheinlich auch ein Problem gekriegt. Ja.
Jetzt fragen sich natürlich einige, kann man jetzt Nachkaufchancen nutzen? Jetzt ist es ja sehr unterschiedlich. Also manche Aktien haben gar nichts gemacht. Big Tech war ja ziemlich stabil. Emerging Markets sind durchaus mal zurückgekommen, auch so Märkte wie Japan, Südkorea. Ist das jetzt eine Chance, auch vielleicht ein bisschen umzusortieren, vielleicht ein bisschen anders zu gewichten oder irgendwo nachzukaufen? Also das ist eine Frage, die sich auch jetzt viele stellen. Siehst du da Chancen in gewissen Bereichen, Regionen vielleicht auch?
Ja, also da gehe ich mal wieder ganz auf den Anfang zurück, ne? Wo ich sage, wenn jetzt so ein externer Schock kommt, wenn so eine Störung kommt in so ein Gleichgewichtssystem, dann sollte ich mich schon immer wieder hinsetzen und mir überlegen, passt mein Vermögen noch auf das, was es eigentlich, für was es gedacht war? Oder sind irgendwelche Dinge aus dem Ruder gelaufen? Das heißt, im Groben, dass ich mir anschauen muss, haben zum Beispiel die Anlagen, die ich getätigt habe für meine Liquiditätsreserve, haben die eigentlich funktioniert? Das heißt, haben die jetzt vielleicht unter diesem Schock gelitten? Wenn sie drunter gelitten haben, dann stellt sich die Frage, ist es jetzt eine sinnvolle Liquiditätsreserve gewesen, weil eben die Volatilität so hoch war. Wenn ich dann feingranularer reingehe aufs Portfolio, dann kann ich mir anschauen, zu was für Verschiebungen hat das jetzt geführt. Ja? Ich würde das tatsächlich nicht von irgendwelchen Emotionalitäten abhängig machen oder würde dann nicht sagen, jetzt ergeben sich hier oder da Chancen, sondern ich würde dann einer strikten Struktur folgen, so wie es auch bei unseren Mandanten machen, so wie ich es auch jedem empfehle, wo wir sagen, wir haben eben eine saubere Regionenaufteilung. Und da war es eben bis Ende 2024 so, dass die USA alles andere outperformt hat. Das heißt, wenn man nachinvestiert hat, hat man es dann eher in den Regionen gemacht wie Europa, Asien, Emerging Markets, Japan eben auch. Jetzt letztes Jahr ist eben die USA sehr schlecht gelaufen. Ja, der Dollar war halt im Endeffekt aus Euro-Anleger-Sicht dann sehr schwach und hat die USA dann letztlich underperformen lassen. Da hat man dann eher die USA mehr oder weniger ein bisschen mehr aufgestockt. Jetzt dreht sich das mal wieder für ein paar Monate. Wie lange weiß man nicht. Aber innerhalb dieses Musters würde ich eben nachinvestieren, weil wir kennen die Zukunft nicht. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass eben die asiatischen Märkte und auch China schon relativ gesehen zu anderen günstig sind. Also ich habe da auch was mitgebracht. Das können wir uns gerne mal anschauen. Wie die aktuellen Bewertungen sind. Muss ich gerade die richtige Folie suchen.
Ist es nicht die da?
Ach, da habe ich sie, ja. Dankeschön, genau. Das ist auch aus dem JP Morgan Guide to the Markets entnommen. Da sieht man die Bewertungen eben der USA, der Industrieländer, allgemein der Welt, Japan, man sieht das eben unten, wie es dann alles bezeichnet ist. Die aktuelle Bewertung, das ist diese blaue Raute. Mhm. Dann haben wir den Median, das heißt, das ist der Mittelwert. 50% der Werte liegen drüber und 50 liegen drunter.
Also das Grüne dann.
Das Grüne, genau. Farblich bist du besser als ich. Ja. Dann haben wir angezeichnet das 25. bis 75. Perzentil und das 10. bis 90. Perzentil. Und da sieht man eben, die USA ist wirklich hoch bewertet. Ja? Das heißt, wir sind da schon im Rahmen der historischen Höchstbewertungen, wenn man so will. Und wenn ich mal auf die ganz rechte Seite gehe bei China, da sieht man eben von der Bewertung rein des KGVs, was auf kurze Sicht keine Aussagekraft hat, aber über die nächsten 10 bis 15 Jahre sehr wohl eine Indikation ist über erwartbare Renditen. Da sieht man, dass wir sogar auf ungefähr dem Median liegen von der Bewertung. Und wenn man dann noch bedenkt, dass China ja auch in vielen Wissenschaftsgebieten mittlerweile führend ist, ich glaube in mehr als der Hälfte, dass man weiß, sie sind technologische Führer in Zukunftstechnologien wie Photovoltaik, wie Akkutechnik, teilweise Robotik
Elektrofahrzeuge,
ja. Dann würde ich schon sagen, also wir gewichten es halt höher als jetzt in der normalen Marktkapitalisierung, ja.
Jetzt Steilvorlage USA. Jetzt sind die USA natürlich nicht der Weltaktienmarkt, aber sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel wissen wir im MSCI World dann mit 70% oder teilweise sogar mehr zwischendurch hoch bewertet. Jetzt ist, obwohl uns gefühlt jetzt hier gerade, jetzt will ich nicht sagen, die Welt um die Ohren fliegt, aber es ist schon viel los, um es mal euphemistisch zu sagen. Dafür sind die Aktien immer noch hoch bewertet. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Jetzt spielen wir den Crash-Propheten. Hier kommen sicherlich einige Kommentare. Da muss man doch viel mehr in Cash gehen. Oder? Da muss man doch vielleicht nicht ganz rausgehen. Aber ist es nicht völlig naiv, jetzt bei hoch bewerteten US-Aktien, die sehr wichtig sind, und diesen Risiken, muss man da nicht einfach mal massiv Chips vom Tisch nehmen?
Also ich gehe da auch wieder einen Schritt zurück und sage, es kommt ja wirklich nicht aufs Portfolio an. Und bitte macht kein Market Timing, sondern schaut auf die Gesamtvermögensstruktur. Mhm. Und wir sagen ja, die USA aufgrund der hohen Bewertungen eben in dem Gesamtportfolio niedriger gewichten, als es vielleicht in der reinen Marktkapitalisierung ist, weil es eben auf die Zukunft von 10 bis 15 Jahre schon Zusammenhänge gibt zwischen Bewertungen und letztlich auch Ertragserwartungen. Aber ich würde nie sagen, Chips irgendwie zu viel vom Tisch oder sofort rein. Wir hatten ja bei manchen Interviews in der Vergangenheit schon eine Folie dabei, wo wir gesehen haben, dass tatsächlich die USA auch vor 10 Jahren schon hoch bewertet war, aber trotzdem immer geliefert hat. Sie haben halt einfach eine sehr gute Wirtschaft, sehr innovative Unternehmen. Das heißt, es hat funktioniert. Ja. Ob das jetzt zukünftig so bleiben wird, weiß ich nicht. Die Vergangenheit zählt im Endeffekt relativ wenig. Es zählt die heutige Bewertung und die Zukunft. Deswegen würde ich es nicht so hoch bewerten, aber nie alle Sachen vom Tisch nehmen. Mit dem Thema Market Timing, da muss man auch vorsichtig sein. Ja, wir haben da mal eine Grafik auch erstellt, die habe ich auch mal mitgebracht. Die soll einfach nur ein Denkanstoß sein. Die ist, ich sage mal, so halb pseudowissenschaftlich. Aber trotzdem ist es ein Denkanstoß, wo wir versucht haben, was zu visualisieren. Und zwar haben wir jetzt mal gesagt, wenn man mal Renditeerwartungen nimmt und verschiedene Investment-Opportunitäten. Wir haben den Geldmarkt, wir haben Gold, wir haben 10-jährige deutsche Staatsanleihen, Münchner Immobilienmarkt, 30-jähriger französische Staatsanleihen und dem MSCI All Country World IMI Index. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben geschaut, was ist eigentlich die aktuelle Renditeerwartung in dieser Investment-Opportunität und was ergibt sich daraus für ein KGV oder für ein Multiple auf diese Renditeerwartung. Zwei, drei Sachen sind noch erklärungsbedürftig, da werde ich dann gleich noch drauf eingehen. Aber jetzt schaue ich mir das an und sehe den All Country World IMI Index, der hat aktuell eine Bewertung circa von 18,65 hinsichtlich des Kursgewinnverhältnisses. Das heißt, ich muss circa 19 Mal die Gewinne der Unternehmen bezahlen, um letztlich diesen Aktienindex zu kaufen. Das ist der geringste Multiple, den ich bei all diesen Investment-Opportunitäten haben kann. Das heißt, es ist eigentlich der billigste Markt, wenn man so möchte. Mhm. Ja?
Der Geldmarkt ist dann der teuerste.
Der Geldmarkt ist eigentlich der teuerste. Jetzt ist es natürlich ein Spiegelbild der Sicherheit, wo man sagt, ich habe natürlich im Geldmarkt eine hohe Sicherheit und deswegen habe ich dann im Endeffekt auch kaum eine Renditeerwartung. Ja, aber ich kann mir auch mal die Frage stellen, wie sinnvoll ist es, aus dem an sich günstigsten Investment rauszugehen in ein teuerstes oder in das teuerste Investment, nur um darauf zu hoffen, dass ich das günstigste Investment noch billiger kriege. Interessant ist übrigens auch, wie wir das hier
bei. Das ist eine interessante Betrachtung.
Interessant ist das übrigens hier auch bei Gold. Da haben wir mal geschaut, was sagt eigentlich das World Gold Council? Das ist die Lobbyverband sozusagen der größten Minenunternehmen der Welt. Ja, da ist Barrick Gold, Newman Mining, China Gold und sowas mit drin. Und die sagen, die eigentlich zukünftige Renditeerwartung von Gold ist ungefähr 0,5% über Inflation. So, und das haben wir jetzt einfach mal so genommen und haben gesagt, 0,5% über Inflation, legen wir mal die Inflationserwartung von 1,9% drunter, landen wir also bei 2,4% und landen bei dem Multiple. Wie gesagt, das ist pseudowissenschaftlich, ja, aber es zeigt im Endeffekt, dass es eigentlich unsinnig ist, aus der günstigsten Anlageklasse rauszugehen in eine andere, nur um zu hoffen, dass ich die günstigste noch billiger kriege. Und in dem Bewusstsein, dass diese günstigste Anlageklasse ja die ist, die auf diese externen Schocks und Störungen des Systems sich selber revolvierend erneuert. Das heißt, die kann sich am besten darauf anpassen. Und dann möchte ich da halt auch drinbleiben. Da möchte ich nicht hin und her switchen.
Also jetzt können wir es den Anlegern nicht versprechen, dass das jetzt für die nächsten 15, 20 Jahre so ist. Aber wir wissen ja, die Aktienmärkte werden langfristig ungefähr die Weltwirtschaft, die Gewinne der Unternehmen, die sie abbilden, erwirtschaften. Und dann, wenn man sich das immer wieder klar macht, dann kommt man ja zu dem Schluss, dass Aktien eigentlich die billigste Assetklasse sind, auch wenn sie teuer wirken vielleicht.
Ja, ich glaube, man muss es tatsächlich auch nochmal anders sehen. Ja? Also im Endeffekt zahlt das globale Unternehmertum die Zeche für alles. Ja? Also aus diesem globalen Unternehmertum, aus dieser Wertschöpfung wird ja das Geld generiert, mit dem die Angestellten bezahlt werden. Die Angestellten zahlen Steuern, dadurch werden Staatsschulden bezahlt. Die Unternehmen zahlen Steuern, dadurch werden Staatsschulden bezahlt. Die Angestellten oder Unternehmer kaufen sich Immobilien, daraus werden die Immobilien bezahlt. Die Inder und Chinesen hauptsächlich, die kaufen sich Gold. Ja, daraus wird Gold, bekommt Gold seinen Preis. Das heißt, alles, was wir haben, hat als Quelle sozusagen diese Wertschöpfung des Unternehmertums und eine andere Quelle gibt es halt einfach nicht. Und wenn diese Quelle irgendwann versiegen sollte, dann kann man sich fragen, wie der französische Staat seine 30-jährige Staatsanleihe zurückzahlen soll. Der kann es halt einfach nicht.
Sehr schöne Betrachtung. Du hast ja auch, das ist schon ein bisschen länger her, mit diesem Garten argumentiert, dass eben das Unternehmertum oder die Cashflows dann eigentlich anderen Sachen erst einen Wert verleihen, zum Beispiel Bitcoin oder Gold. Genau. Jetzt haben wir eine ganz spannende Sache. Das ist logisch, aber jetzt diskutieren wir viel über KI. Jetzt wollen wir heute nicht das ganz große Fass aufmachen, aber wir haben es ja in den letzten Wochen gesehen, dass eben viele Aktien auch vermöbelt wurden, Software, aber auch andere, wo eben die Fragen aufkamen, was ist eigentlich, wenn KI jetzt schon so viel kann und in 2, 3, 5 Jahren noch sehr viel mehr kann, Geschäftsmodelle zusammenbrechen und wenn man das mal konsequent zu Ende denkt, eigentlich die ganze Wirtschaft auf den Kopf gestellt werden könnte. Also wenn man das mal ganz zu Ende denkt, so weit wird es sicherlich nicht kommen, weil wir Menschen werden nicht zulassen, hoffe ich zumindest, dass wir gar nicht mehr notwendig sind. Aber es ist schon interessant, wenn man das mal durchdenkt, dann stellt das ja alles auf den Kopf. Nicht nur Geschäftsmodelle, sondern auch klar, Cashflows und Co. Könnte sowas mal in 10, 20 Jahren, dieses Bild, das jetzt funktioniert, das immer funktioniert hat, könnte das ins Wanken geraten?
Also das ist natürlich auch jetzt eine gewisse Prognose, ja, klar. Aber was ich immer ganz gerne mache, ich denke immer ganz gerne in Extremszenarien und überlege dann, kann das eine passieren, kann das andere passieren oder was ist dann vielleicht der Mittel daraus, also das, was am wahrscheinlichsten ist. Und lass uns mal in Extremszenarien denken. Ich durfte letzte Woche bei einer Konferenz sein, die CPT in München, da ging es um Cybersecurity und da waren echt viele kluge Menschen, viel schlauere Menschen als ich. Ja? Und da hat man sich auch viele Gedanken gemacht, in welche Richtung kann das gehen hinsichtlich KI und Robotik. Und jetzt gibt es auf der einen Seite ja diese Dystopie, dass man sagt, okay, man hat am Schluss eben die KI, die Robotik und wir Menschen sind vielleicht überflüssig oder müssen uns vielleicht dann in einem Terminator-Szenario gegen sie durchsetzen. Ja? Mhm. Wenn dieses Szenario kommen sollte, dann glaube ich, kann uns fast das Vermögen auch egal sein, dann haben wir einen Überlebenskampf. So, dann haben wir die Utopie auf der anderen Seite, die ja auch viele Tech-Milliardäre haben, die dann sagen, wir werden am Schluss in einer Überflussgesellschaft leben, weil wir haben im Endeffekt Überfluss an allen Waren und Dienstleistungen, weil sie wahnsinnig günstig produziert werden können, die menschliche Arbeitskraft ist das teuerste, das brauchen wir dann alles nicht mehr. Und dann ist es aber auch fast egal, was für ein Vermögen du hast, weil wir alle im Überfluss leben. Jetzt kann man sagen, wird das eine oder das andere eintreten? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal den Mittelweg. Und der Mittelweg wird sein, dass die Produktivität steigen wird, dass wir wahrscheinlich...
Das sehen wir ja auch schon deutlich.
Genau, dass wir einen Deflationsdruck wahrscheinlich haben werden. Das heißt, Waren und Dienstleistungen werden günstiger, werden besser leistbar. Und jetzt kommt aber am Schluss doch die Frage... Wenn jetzt immer mehr Menschen dann freigesetzt werden, weil sie vielleicht eben ihre eigene Arbeitskraft, sei es jetzt eben kognitiv oder ihre Handarbeit, letztlich gar nicht mehr vergütet wird, wie können sich die überhaupt noch Waren und Dienstleistungen leisten? Ja, und das heißt, wo werden die Unternehmen dann letztlich ihre Produkte oder Dienstleistungen los? Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich durch eine Transformation durch. Und das heißt, wenn ich selber nicht mehr produktiv sein kann und damit bezahlt werde oder dafür bezahlt werde und damit Vermögen und Lebensunterhalt mir leisten kann und bauen kann, dann muss ich an dieser Produktivität in irgendeiner anderen Weise partizipieren.
Sowas wie Maschinensteuer oder
ja, na gut,
da gibt es ja viele Ideen
und
schon.
Ja, und jetzt ist entweder die Sache, dass entweder der Staat es den Bürgern ermöglicht, an der Produktivität beteiligt zu sein. Jetzt der norwegische Staatsfonds zum Beispiel, der hat ja, glaube ich, pro Norweger 250.000 Euro in der globalen Weltwirtschaft. Ich glaube 350.000 Euro insgesamt, mit man noch die Anleihen und anderen Investitionen dazu zählt. Das heißt, die haben schon ganz gut vorgesorgt. Ja.
Da haben wir Nachholbedarf.
Also wenn ich selber nicht mehr produktiv bin, muss es entweder ein anderer für mich sein, der für mich dort investiert. Wenn es unser Staat nicht macht, dann muss ich es am Schluss selber machen. So. Und dann wird die Produktivität wahrscheinlich steigen und dann wird die Frage sein, schafft man diesen Transformationsprozess von der Gesellschaft, wo heutzutage eigentlich der Angestellte in dem Unternehmen eigentlich Fremdkapital ist. Das heißt, wenn ein Unternehmer sich überlegt, hole ich mir einen Angestellten oder nicht, dann hole ich mir den ja, um letztlich dann die unternehmerische Wertschöpfung abzuschöpfen von dem, was er erwirtschaftet, über dem hinaus, was er verdient. Ist das nachvollziehbar? Genau so. Das heißt, heute ist ein Angestellter eher so ein Leverage für ein Unternehmen. Der Traum wäre, dass zukünftig einfach der Angestellte nicht mehr ein Angestellter ist, sondern dass wir alle irgendwie partizipieren an diesem Unternehmertum und an dem wachsenden Produktivität. Und dann könnten wir auch alle in dem System sauber leben. Weil wie gesagt, auch jetzt schon wird aus diesem System alles bezahlt. Zukünftig wird es dann auch so sein, aber wie es dann genau aussieht, keine Ahnung.
Ein Aspekt noch, das geistert jetzt auch schon durch die Medien zuletzt, Private Markets, Private Credit, da ist natürlich auch einiges in Unwucht gekommen. Da gibt es ja viele Baustellen. Also auch KI natürlich macht Druck auf Immobilien. Das Thema Gewerbeimmobilien haben wir ja schon seit einigen Jahren. Dann hängen die Banken natürlich mit drin. Dann jetzt Private Equity bei den Softwarefirmen und so weiter und so fort. Kann das dann vielleicht für so eine neue Finanzkrise sorgen in den nächsten Jahren?
Ja, klar.
Ist da Druck auf dem Kessel?
Also grundsätzlich, wenn wir Vermögen bauen, dann sagen wir ja immer, es gibt letztlich vier Anlageklassen. Ja? Und eine Anlageklasse ist halt die Nominal Investments, also sind die Schuldverhältnisse. Okay? Und die anderen Anlageklassen, Immobilien und Rohstoffe und auch unternehmerische Investitionen, also Produktivkapital, das sind ja Real Assets. Mhm. So. Und jetzt hast du bei dem Thema Schuldverhältnisse, das ist ja immer sozusagen die andere Seite der Medaille eben von irgendwelchen Schulden. Ja? Das heißt, wenn irgendjemand Schulden hat, dann ist dieses Geld ja auch die Anlage des Gegenübers. Und wenn du dann Themen hast, wie dass eben diese Schulden vielleicht eben nicht mehr zurückbezahlt werden können oder dass ein System an sich überschuldet ist, dann bedeutet das für den, der in diese Schulden investiert, natürlich nichts Gutes. Ja, und in aller Regel werden Finanzkrisen eben über Immobilien oder über Schuldenkrisen ausgelöst. Das ist immer Potenzial da. Deswegen sagen wir ja auch, also wenn du Vermögen aufbaust, dann bitte so ein geringer Anteil wie möglich in diese Art von Schuldverhältnissen und dann aber auch nur in beste Bonität mit kurzen Laufzeiten ohne Volatilität. Ich würde von derartigen Dingen wie Private Debt, ich würde halt komplett die Finger davon lassen. Also ich bin seit 28 Jahren jetzt, glaube ich, in verschiedenen Banken und am Kapitalmarkt unterwegs und ich habe so viele Dinge gesehen und im Endeffekt ist es immer ein alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, dann wären dann irgendwelche Mezzaninkapitalfinanzierungen, dann hat man sie früher in geschlossene Fonds gepackt, dann hat man sie letztlich in irgendwelches Crowd-Investments gepackt und im Endeffekt bleibt es halt eine Mezzaninfinanzierung. Also hochriskant und nur weil du jetzt dann im Endeffekt für 1 Euro oder für 100 Euro dort investieren kannst und ein bisschen mehr Zinsen kriegst, es ist nicht weniger riskant. Also es wird immer was genommen wird, ein Asset in irgendeinen neuen Mantel gepackt und als was Neues verkauft. Und es ist einfach unsinnig. Ich würde da die Finger davon lassen. Wenn ein Markt intransparent ist und am besten noch illiquide, dann Finger weg.
Dann gehen die Alarmglocken los. Christian, genau. Kommen wir zum Abschluss. Nochmal ganz kurz exemplarisch, weil natürlich immer wieder die Fragen kommen. Ja, das klingt ja alles super, aber wie setzt man es dann konkret um? Vielleicht nochmal ganz kurz Regionenaufteilung, beziehungsweise wie sieht für dich so ein Weltportfolio aus, das sinnvoll ist?
Genau. Auch da wieder, also nicht erstmal nur in Portfolios denken, sondern tatsächlich erst mein Gesamtvermögen. Und wenn ich dann weiß, wie viel Liquidität habe ich, wenn ich weiß, wie viel Immobilien habe ich vielleicht oder will ich oder kann ich mir nicht leisten oder wie viel Gold und Silber habe ich und ich dann zu dem Ergebnis komme, ich möchte einen Teil in das Produktivkapital investieren, dann stellt sich eben die Frage, wie ich das mache. Und dann kommen wir zu dem Teil des Portfolios und da kann man es wirklich total simpel halten. Man nimmt vielleicht ein einziges ETF, ja, oder man macht es halt ein bisschen breiter gestreut noch, wo man auch ein bisschen Spaß vielleicht an der Sache hat. Und da haben wir nochmal jetzt aufgezeigt, wie wir es zum Beispiel bauen, wenn man es mit 9 ETFs darstellt, die Welt, dass man eben kaum Überschneidungen über die Regionen hat. Also Südkorea gibt es eine Überschneidung hier unten in dem Asien-Pazifik-Raum. Sonst hat man keine Überschneidung. Man hat eine klare Aufteilung zwischen Large Caps und Small Caps. Und man hat eine saubere Möglichkeit, dieses ganze Portfolio zu steuern und vor allem auch mit der Zeit dann Märkte besser zu verstehen. Ja, eine andere Möglichkeit ist dann so ein Portfolio, wie wir auf der rechten Seite dann dargestellt haben, wo wir sagen, wir machen das mit 3 ETFs. Die Idee dahinter ist einfach nur ein bisschen noch breiter diversifiziert als der normale MSCI World oder MSCI ACWI, ein bisschen tiefer in der Marktdurchdringung, das heißt kleinere Unternehmen, also auch Small Caps mit dazu, damit man einfach ein an sich resilientes Portfolio hat, das dann wieder auf externe Störfaktoren, wie wir sie jetzt ja auch vermehrt gesehen haben wieder, besser reagieren kann und sich besser angleichen kann. Und eigentlich in diesen Störphasen, in diesen Krisenphasen, da schlägt die Stunde dieser sauberen Portfolios, weil sie dann in aller Regel eben einen höheren Kapitalerhalt haben als andere Portfolios, die so, zu stark fokussiert sind auf irgendeine Monokultur, also auf irgendwie einen bestimmten Sektor oder ein bestimmtes Aktiensegment. Und da habe ich dann in der Anpassungsphase oftmals ein Problem. Ja, wenn ich jetzt nur Softwareaktien zum Beispiel hatte, das war jetzt auch nicht so lustig die letzten Monate.
Das ist nicht so lustig, ne?
Ja.
Christian, herzlichen Dank dir. Vielleicht nochmal abschließend die wichtigste Botschaft von dir. Was ist vielleicht jetzt der größte Fehler, den Anleger in so einer doch heiklen Phase machen können oder nicht machen sollten?
Also auf jeden Fall immer ruhig bleiben, ganz unemotional, rational anschauen, was hat man, sich überlegen, was war der Sinn, warum habe ich das Ganze so angelegt, was war das Ziel, hat dann in dieser Phase der Unruhe alles so, wie ich es mir gedacht habe, funktioniert, wenn es nicht funktioniert hat, dann eben nachjustieren und dann eben mit ruhiger Hand rausgehen und eben für den Einzelnen, wie für das System gilt, aus dieser Phase lernen, auch das eigene Verhalten hinterfragen, auch da lernen, um dann letztlich gestärkt in die nächste Phase der Unruhe zu gehen.
Christian, herzlichen Dank dir.
Sehr gerne.
War wie immer ein Vergnügen. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Wir bekommen einen Daumen nach oben. Und wenn euch solche Gäste gefallen und solche Interviews und Videos, könnt ihr mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Herzlichen Dank, Christian.
Danke, Mario.
Danke euch fürs Zuschauen. Wir freuen uns sehr auf eure Kommentare und sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.